erstmal. Okay. Genau, wie ihr seht, ist das alles relativ spontan. Meine Predigt wird ein bisschen, beziehungsweise ich würde es eigentlich lieber Impuls nennen, unter dem Satz stehen, für wen hältst du dich, beziehungsweise die Frage. Weil ich glaube, dass die jeden in unseren verschiedenen Lebensabschnitten oftmals beschäftigt, auch wenn sie nicht immer allgegenwärtig ist. Und mich beschäftigt sie natürlich gerade in meiner Lebenssituation sehr, wenn ich auch einfach viele neue Leute kennenlerne. Genau, ich freue mich auf jeden Fall, dass es so spontan geklappt hat. Und ist es nicht nur für euch überraschend, für mich war es genauso überraschend. Vorgestern Abend habe ich mit meinen Eltern auf der Terrasse zusammengesessen und habe gesagt, boah, ich muss so viel im Zeugnisteil erzählen. Und dann meinte mein Papa, ah ja, du kannst ja auch predigen. Und dann dachte ich mir so, ja, wenn das jetzt für Volker kein Problem ist, frage ich einfach mal. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass das jetzt so funktioniert, genau. Ich dachte, wie gesagt, dass ich nur hier im Zeugnisteil vorne stehen würde. Und das hätte auf jeden Fall den Rahmen gesprengt. Es ist einfach sehr surreal, wie schnell sich das jetzt alles entwickelt hat und wie gut von Gott geführt es auch ist. Ich will noch nicht zu viel sagen, mein Visum ist noch nicht abgesegnet worden von der Botschaft, aber ich bin relativ zuversichtlich, dass es dann in knapp 2 Wochen losgehen wird. Genau, hier seht ihr nochmal das Logo. Ich gehe mit Atra Live, für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, übernächsten Dienstag. Am 8.8. Fliege ich von Hamburg aus nach Maputo, Mosambik. Ich war die letzten 12 Tage auf dem Ausreiseseminar in Darmstadt und durfte dort ein bisschen Ruhe finden in der ganzen Aufregung. Und dieses Vorbereitungsseminar war auch verpflichtend. Wir sind ein Jahrgang von jetzt wieder 13 Freiwilligen. Und im Zuge dieses Impulses werde ich nicht genauer auf Atra eingehen, aber ich möchte euch alle ganz herzlich zu meinem Abschluss- und Informationsabend hier in der Stadtmission am 4. August einladen. Da werde ich auch noch mal mehr zu meinem Projekt sagen, so viel wie ich schon sagen kann, denn das ist auch noch relativ offen gehalten und auch relativ viel über die Organisation und alles Weitere. Da in dem Sinn auf jeden Fall meine herzliche Einladung an alle. Genau, wenn ich mich versuche zurückzuerinnern, warum ich diesen Freiwilligendienst eigentlich angefangen habe, beziehungsweise mich dafür überhaupt entschieden habe, dann ist das oft, da kommen sehr viele Motivationen in meinen Kopf, wie zum Beispiel, dass ich meine Komfortzone verlassen will, erweitern will. Das Wort habe ich jetzt auch neu gelernt auf dem Seminar. Auch aus diesen sozialen Strukturen, in die ich halt einfach in 2 Brücken reingeboren wurde, ausbrechen möchte. Ich möchte neue Leute kennenlernen, eine neue Kultur kennenlernen, einfach auch mir mein eigenständiges Leben aufbauen, in einem ganz anderen Land mal, bevor ich dann auch studieren gehe. Aber ich merke selber, dass eigentlich eine Hauptmotivation von mir auch das Jahr zu nutzen, um, wenn ich auf mich allein gestellt bin, Gott näher zu kommen, dass diese sehr, sehr weit unten auf der Liste steht, obwohl ich sie eigentlich mit als eine der Prioritäten anführen würde. Wie ihr merkt, kommt Gott häufig bei mir dann doch im Alltag nicht an erster Stelle und die ganzen Zielsetzungen und das Idealbild, was ich von mir habe und von meinem Leben, wie das in den nächsten Jahren aussehen soll, die alltäglichen Gedanken sind einfach deutlich lauter und übertönen dann einfach die Beziehung, die ich gerne zu Gott weiterführen möchte und vertiefen möchte, auch im nächsten Jahr speziell. Genau, ich stehe heute vor euch, nicht weil ich jetzt nach dem Seminar denke, boah, ich habe ganz viel über Toleranz, Nachhaltigkeit, Kolonialismus etc. gelernt und weiß es jetzt besser, aber ich habe einfach so viel erlebt, dass mir ein paar Sachen wichtig geworden sind, die ich eigentlich mit euch als Gemeinde generell teilen möchte, weil mir diese Gemeinde auch wichtig ist. Genau. Tatsächlich sind meine Gedanken noch nicht so ganz geordnet über die letzten 2 Wochen. Ich habe gestern Nachmittag versucht, sie so gut strukturiert wie möglich aufzuschreiben. Ich bitte aber um Entschuldigung, wenn man vielleicht nicht immer ganz folgen kann. Ich bin auch offen für Nachfragen, das ist auf jeden Fall kein Problem. Dennoch hoffe ich, dass ich sie ausreichend strukturiert habe, sodass du heute Nachmittag vielleicht nach Hause gehst und was für dich persönlich mitnehmen konntest. Genau, hier seht ihr mal, wie weit ab vom Schuss wir waren bei unserem Ausreiseseminar. Demnach, als ich das auf Google Maps das erste Mal gesucht habe, war ich jetzt nicht ganz so motiviert. Und ich nehme euch jetzt mal zurück zu dem Sonntag vor 2 Wochen. Da ist mir nämlich bewusst geworden, okay, du fährst morgen nach Darmstadt. Ich habe das nämlich relativ gut bis zu dem Zeitpunkt verdrängt gehabt. Und vielleicht lag es auch einfach daran, dass uns an dem Sonntag bewusst geworden ist, mir und meiner Schwester, dass wir uns jetzt eigentlich nur noch eine Woche sehen, bevor wir uns dann für über ein Jahr nicht mehr sehen werden. Das war auf jeden Fall enorm heftig und ich war nicht positiv gestimmt an dem Sonntag. Ich habe versucht, für mich da positiver ranzugehen. Ich bin auch ein sehr krasser Phasenmensch, meine Mama kann es bestätigen, und wusste, dass meine Phasen auf und ab gehen werden. Ich habe auch jetzt im letzten Jahr spezifisch gemerkt, dass ich sehr krasse Phasen habe, auch in meiner Beziehung zu Gott. Und ich war gerade einfach in einer Phase, wo ich mich sehr weit entfernt von Gott gefühlt habe. Auf jeden Fall kann man so sagen, ich hatte ganz ehrlich 0,0 Lust auf dieses Seminar. Bin da hingefahren mit der Motivation, ja, ich bringe es jetzt hinter mich, es ist Pflicht. Und dann gehe ich wieder und dann habe ich noch 2 Wochen daheim. Und auf der anderen Seite war ich auch mit den Gedanken, weil gerade relativ viel in meinem Umfeld passiert ist, ganz woanders. Aber wie sich herausgestellt hat, bin ich nicht die einzige Freiwillige, was ein Wunder, die jetzt nicht gerade nur Luftsprünge macht, bevor sie für ein Jahr in ein ganz neues Land zieht und dort auch auf sehr viele unbekannte Herausforderungen stoßen wird. Und das war einfach mega beruhigend und sehr gut, den Austausch auch mit den ganzen anderen Freiwilligen in meinem Jahrgang zu haben und sich auch gegenseitig da zu unterstützen. Ich weiß noch, wir saßen dann am 3. Tag im Auto und waren gerade einkaufen und die eine meinte, oh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es durchziehen möchte. Und dann ist so ein Damm gebrochen und alle 5 im Auto, ja, ich auch, wir haben alle unsere Zweifel gehabt. Lag vielleicht auch daran, dass wir am 2. Tag unser Sicherheitsseminar hatten und dann halt auch über die schlimmsten Fälle mal aufgeklärt wurden. Genau, das war dann auch sehr vorherrschend, diese Angst und der Respekt vor der neuen Kultur, vor der höheren Kriminalitätsrate und vor den Aufgaben, die uns dort halt auch erwarten können. In der Zeit bin ich aber ultra beschenkt worden von Gott. Und ich möchte so ein paar kleine Sachen mit euch teilen. Und der erste Riesenpunkt ist die Gemeinschaft mit anderen Christen in meinem Alter. Wenn ihr euch umguckt, seht ihr es auch. Wir haben jetzt momentan nicht wirklich viele in meinem Alter oder ein bisschen drunter oder drüber. Und ich muss sagen, ja, Pascal, du bist fast noch in meinem Alter. und ich muss sagen, Gott hat mir einfach genau die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt geschickt. Hier seht ihr mal so, ich habe von allen das Erlaubnis bekommen, sie zu zeigen. Genau, das sind die 4 Mädels, die eigentlich so zu meinem engen Freundeskreis in der Zeit geworden sind und auch ein sehr, sehr starker Rückhalt waren. Wenn ihr sie in eure Gebete einschließen wollt, die drei rechts gehen auch nach Peru, also zu dritt. Was sehr schade ist, weil wir haben uns eigentlich als 5er-Gruppe gut verstanden. Wir wären auch alle gerne zusammen in ein Land gereist. Und die direkt neben mir fliegt nach Tansania aus. Und die werde ich zwischenzeitlich auch sehen. Wir haben Urlaub dann zusammen geplant. Mal schauen, wie sehr das funktioniert. Wir versuchen, spontan zu bleiben. Genau. Ich fand es sehr krass, wie viel Halt und Stärke ich aus der Gemeinschaft mit anderen Leuten in meinem Alter ziehen konnte, die auch glauben und aber vielleicht auch aus einer ganz anderen Prägung kommen. Und es hat mir auch in dem Moment sehr viel Heil gegeben, weil es einfach keine einfache Zeit war und viel hochgekommen ist, wenn du dich damit beschäftigst, warum bin ich eigentlich hier und was will ich für meine Zukunft, dann kommt die Vergangenheit hoch und dann kommen auch die Zukunftsängste hoch. Deswegen ist es mir an der Stelle nochmal enorm wichtig zu sagen, ich finde es sehr gut, wie viel wir in Kinder-, Jugend- und Familienarbeit mittlerweile reinstecken, weil es ist ultra wichtig, dass die Kinder, die wir in der Gemeinde haben, ein Umfeld haben, wo sie Stärke draus ziehen können und andere Leute haben, wo sie merken, okay, die weltlichen Probleme, die ich habe, sind normal und ich stehe nicht alleine da, dass ich in der Freundesgruppe vielleicht die einzige Christin bin. Für mich war das einfach ein mega wertvolles Geschenk von Gott. Ich habe eine super krasse Freundschaft zu der Dame ganz rechts aufbauen dürfen und die mir auch oft den Spiegel vorgehalten hat und durch ihre ganz anderen Erfahrungen, aber auch mit Gott ein sehr starker Segen war. Meine Eltern dürfen sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch etliche weitere Situationen anhören, in denen ich sehr viel mit Gott erlebt habe, aber ich möchte jetzt, wie gesagt, nur noch ein, zwei weitere mit euch teilen. Genau. Hier seht ihr mal unser Achterzimmer. Es war sehr eng, wir hatten keinen Schrank, wir durften aus dem Koffer leben. Zwischenzeitlich war es ja dann nur noch ein Siebenerzimmer. Das war dann ganz entspannt, weil das Bett neben mir war dann frei, da konnte ich wenigstens meinen Koffer draufstellen. Aber es war eine sehr krasse Umstellung für uns alle und auch eine gute Einstimmung auf die Lebensverhältnisse in den Ausreiseländern. Aber dieses Achterzimmer wurde zu einem sehr wichtigen und wertvollen Ort für uns, weil nicht alle von uns christlich waren, auch wenn ATRA ist ja eine adventistische Organisation. Wir waren ein paar Christen, aber die Nicht-Christen waren lauter, sagen wir es mal so. Und deswegen war es oft so, dass die Gespräche über den Glauben, wo man sich sicher fühlen konnte, dass man nicht direkt harten Konter bekommt, oft in dem Achterzimmer. Und genau, dann waren wir, ich glaube, es war freitags abends, nach der Mittagspause alle zusammen in unserem Achterzimmer und wir fünf Mädels, die da eben schon an der Leinwand waren, haben irgendwie angefangen, über unseren Glauben zu erzählen. Julia hat über ihre Taufgeschichte erzählt und ich über meine. Die anderen waren noch gar nicht getauft, weil bei Adventisten ist es ja ist Kindertaufe verboten und die bewusste Entscheidung wird gefordert. Und wir haben dann darüber gesprochen, dass wir auch immer wieder erlebt haben, trotzdem, dass wir getauft worden sind, dass wir Phasen haben, wo wir uns von Gott entfernt haben und wie mega gut es ist, auch einen Gott zu haben, der uns bedingungslos liebt, auch wenn wir dann mal auf einer distanzierteren Beziehungsebene waren und der, zu dem wir auch immer und immer wieder kommen konnten. Und diese bedingungslose Liebe und die Möglichkeit, zurückzukommen und dass Gott uns von sich aus immer wieder zu ihm zieht, das war einfach was ich als sehr, sehr wichtig empfunden habe, auch sich gegenseitig zuzusprechen. Und an der Stelle möchte ich uns gegenseitig auch bestärken. Janette hat es auch getan. Wir müssen und dürfen uns das immer und immer wieder zusprechen, weil genau dafür sind wir eine Gemeinde. Und genau dafür können wir uns im Alltag gegenseitig stärken und miteinander unterwegs sein. Unser Gespräch wurde da vom Abendessen unterbrochen, weil die Jungs ausnahmsweise mal gekocht haben. Ich glaube, es war das einzige Mal. Und da wir dann halt aber in einer adventistischen Organisation waren, wurde der Sabbat gefeiert, also nicht der Sonntag, sondern wir haben samstags den Ruhetag gehabt und wir haben dann auch gemäß der adventistischen Tradition, sage ich jetzt mal, oder Gebräuche, freitagsabends oder freitagsnachts zusammen den Sabbat gestartet und haben eine Andacht gemacht. Das war aber nicht von der Organisation, sondern die adventistischen Christen unter uns haben gesagt, ey, würdet ihr gerne mitmachen? Und wir haben dann eine Andacht vom Handy genommen und es war so per Zufall. Genau, die Folie habe ich übersprungen. Und das hier ist der Andachtstext gewesen. Und während Julia den vorgelesen hat, haben wir schon uns ein bisschen ungläubig gegenseitig angeguckt und haben gemerkt, wie sehr das auch zu unserem Gespräch gepasst hat. Und Ich finde, sowas ist immer wieder eine Bestätigung, dass Gott bei uns ist, auch in den alltäglichen Gesprächen. Und auch wenn wir nicht gerade zu ihm beten, er sieht uns und er beeinflusst unseren Alltag und unsere Gespräche und hat uns genau die Andacht gegeben, mit der wir dann eigentlich nach dem Abendessen dann nahtlos weitermachen konnten. Und genau, das war eine sehr wertvolle Zeit. Wir haben danach eine Gebetsgemeinschaft gehabt, wo ich so deutlich den Heiligen Geist wie seit langem nicht mehr gespürt habe. Und seitdem auch so ein bisschen nicht mehr so viel Angst habe, vor Leuten zu beten, weil das war früher so ein Ding, wollte ich lieber nicht machen. Genau. Und am Samstag waren wir dann auf der Marienhöhe. Darmstadt ist so ein bisschen das Adventistenzentrum in Deutschland. Und haben dort den Sabbat gefeiert in der Gemeinde. Auf jeden Fall sowieso eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und das hat mir es enorm wichtig gemacht, auch nochmal zu sagen, wir können enorm viel voneinander lernen, auch wenn wir in theologischen Auslegungen oft vielleicht sehr unterschiedlich sind. Letztlich sind wir alle Christen, die an den gleichen Gott glauben. Und ich sehe da auch so ein bisschen meine Generation in der Verantwortung, weil wir einfach zum Beispiel über die Digitalisierung die Möglichkeit haben, global aufeinander zuzugehen, voneinander zu lernen, auch einen kulturellen Austausch zu haben, der Glauben auch umfasst und nicht Religion ausschließt. Genau, und ich finde es auch losgelöst von der Glaubensthematik sehr, sehr wichtig, dass wir uns in die Richtung bewegen, dass wir aufeinander zugehen und in puncto Nachhaltigkeit und Toleranz auch zusammenarbeiten und uns gegenseitig hören und uns gegenseitig stehen lassen. Und das ist mir nicht nur in dem Gottesdienst dort bewusst geworden, sondern auch generell in meinem Seminar, weil das einfach mit den Möglichkeiten, die gerade meine Generation und die Jüngeren haben, auch eine Verantwortung mit sich bringt, dass wir was machen und nicht sagen, oh Mensch, die Menschheit hat uns den Planeten vermüllt hinterlassen, wir können nichts mehr machen, eigentlich ist es schon zu spät. Wir haben auch die Verantwortung und ich sehe mich da auch auf jeden Fall in der Verantwortung, auf andere zuzugehen und das im Zuge meines Auslandsjahres natürlich auch so zu machen. Und ich möchte euch auch da ermutigen, den Austausch, wie wir es ja zum Beispiel auch in der Allianz haben, mit anderen Konfessionen zu suchen, weil ich habe davor noch nicht wirklich was von den Adventisten gehört. Ich war da noch eigentlich relativ unvoreingenommen. Natürlich habe ich so ein paar Sachen gehört gehabt, aber es war mega wichtig, ohne Vorurteile da reinzugehen und auch nicht vielleicht ihnen direkt den Sektenstempel aufzudrücken oder so. Ich weiß, was ich glaube und damit bin ich noch lange nicht festgefahren. Ich darf andere Erfahrungen machen und ich darf aber auch anderer Meinung sein. Und ja, wenn ich jetzt so davon erzähle, hört sich das bestimmt sehr utopisch an. Ich bin da hingekommen, mir ging es nicht gut, ich bin aufs Seminar gefahren, habe tolle Leute kennengelernt, die gerade auch noch zufällig Christen sind. Und dann war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Auf den Bildern, sage ich auch so, sieht es auch so aus. Es war auch eine mega tolle Zeit. Aber wir haben auch echt herausfordernde Tage gehabt, wie ich jetzt eben schon im Zeugnisteil auch gesagt habe. Eigentlich waren wir eine Dreierkonstellation, die nach Mosambik entsendet hätte werden sollen. Ich bin da dazugekommen, weil ich ja noch sehr spontan entschieden habe, dieses Auslandsjahr zu machen. Aber wie gesagt, meine Mitfreiwillige war keine Christin. Sie war davon auch sehr überzeugt und wir haben für mich viele Gespräche geführt, die bei mir zu Bauchweh geführt haben. Ich habe mich persönlich angegriffen gefühlt ab dem Zeitpunkt, ab dem es hieß, warum heißt, wird Gott immer nur mit er angesprochen? Es ist schon sehr sexistisch, dass Gott nur ein Mann ist. Habt ihr in eurer Gemeinde ein Kruzifix mit Jesus darauf hängen? Welche Hautfarbe hat Jesus da? Ist ja rassistisch, wenn er weiß ist, wenn du dir ihn weiß vorstellst. Also das waren so die Konversationen, die wir mit ihr auch hatten. Es war nie so konfrontativ, dass man gemerkt hat, okay, sie belächelt deinen Glauben oder sie ist respektlos, sondern es war immer so, die Musik macht den Ton. Und ich kann mich noch an ein Beispiel erinnern, wir standen in der Küche zu dritt, also eine weitere Christin, Julia, meine Mitfreiwillige und ich. Und sie hat uns erzählen wollen, dass die Bibel sagt, dass es Einhörner gibt. Das war so für uns beide ein bisschen ein Schock. Natürlich kann man da auch von den Übersetzungen Sachen gerne anders auslegen, aber dass es Einhörner in der Form gibt, wie wir Einhörner verstehen und nicht ein Ochsen mit einem Horn, kann man sich halt auch immer gern so drehen, wie man es gerne hätte. Das war auf jeden Fall so die Ausgangssituation, aufgrund dessen ich gemerkt habe, boah, ich möchte keine Konfrontation mit ihr eingehen. In manchen Aspekten muss ich einfach runterschlucken, damit wir ein okayes Jahr haben können zusammen und ich den Streit entgehen kann. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich jetzt eigentlich nicht jemand bin, der Konfrontation und Konflikt vermeidet, sondern auch oft sie aktiv suche. Aber ich habe gemerkt, dass es eine sehr krasse Vermeidungsstrategie von mir war. Letztlich hatte ich dann wirklich auch echt Bauchschmerzen hingehend zu meinem Auslandsjahr mit ihr, und es wurden auch Gespräche geführt intern mit den Seminarleitern, die auch auf mich zugekommen sind und auf meinen anderen Mitfreiwilligen. Und ich habe damals Gott um Kraft gebeten und auch darum gebeten, dass ich es schaffe, vielleicht auch von mir aus da mehr Nähe aufzubauen und einfach die Distanz, die ich direkt aufgebaut habe, zu überwinden. Das hat dann eigentlich ganz gut angefangen und ich hatte auch dann ganz gute Gespräche mit ihr und habe gemerkt, okay, sie öffnet sich mir gegenüber und wir haben nicht mehr diese Distanz in manchen Aspekten. Und ich muss auch sagen, diese Konfrontation mit ihr war für mich sehr, sehr wichtig, weil es mir gezeigt hat, ich bin in manchen Aspekten sehr liberal, aber in einem Freundeskreis, wie sie unterwegs ist, der extrem liberal ist, kann ich mich nicht wiederfinden, einfach weil ich Christ bin. Und Toleranz und all die weiteren politischen Themen, die ich vertrete, kann ich vertreten als Christ, aber nicht in dem Ausmaß, wie sie es tun und nicht so radikal. Deswegen war das sehr wichtig und ich habe auch gemerkt, sie gehört einfach zu dieser Gruppe von Menschen, wo ich vielleicht einfach die Konfrontation nicht suchen sollte. Und genau deswegen bin ich auch ein bisschen dankbar, dass es Gottes Plan scheinbar war, dass sie nicht mit ins Ausland geht. Sie liegt mir trotzdem am Herzen und ich habe sehr viel von ihr gelernt. Aber es war dann eine schwere Zeit und Julia und ich durften auch da noch für sie da sein, weil sie dann nachts eigentlich in der Nacht- und Nebelaktion abhauen wollte, weil sie nicht mehr in dem Haus bleiben wollte. Und das wurde dann auch schon ziemlich unschön zwischen der Organisation und ihr. Und das ist natürlich jetzt auch schade, weil sie jetzt nochmal eine negative Erfahrung im Christentum gemacht hat. Deswegen die Bitte nach Gebet ist, glaube ich, bei ihr auf jeden Fall nicht falsch. Genau, und jetzt darf ich, ihr seht den jungen Mann da in der Mitte, mit Felix alleine ausreisen. Felix ist schon 26, der hat schon Forstwissenschaften studiert und es wird ja auch in die Naturschutzrichtung bei uns gehen. Ich bin sehr gespannt. Ich kann mir die Zusammenarbeit auf jeden Fall mit ihm vorstellen. Ich habe kein schlechtes Bauchgefühl bei ihm. Er ist auch grundsätzlich sehr, sehr offen, war mit uns auch zum Beispiel im Gottesdienst am Sabbat, ist aber nicht wirklich christlich selber. Aber genau, damit ihr schon mal ein Gesicht zu meinem Mitfreiwilligen habt, habe ich mal das Bild mitgebracht. Auf Menschen wie meine Mitfreiwillige zu treffen, hat mir halt einfach sehr, sehr viel gebracht, mich zu reflektieren, okay, welchen Lebensstil halte ich für gut und wie wollte ich auf sie rüberkommen, also für sie rüberkommen, damit das ein gutes Jahr wird und dass wir uns auch verstehen. Das war dann immer die Frage, für wen hält sie mich und was mache ich oder wo mache ich Abstriche, damit wir gut miteinander klarkommen und wo halte ich auch Teile meiner Persönlichkeit vielleicht auch zurück, damit es zwischenmenschlich funktioniert, damit sie mich mag, weil wen sie nicht gemocht hat, mit dem hat sie nicht gesprochen. So. Dann kommen wir zu dem Satz, für wen halten die Leute mich? Und das war ganz spannend, weil ich glaube, donnerstags abends war ich mit Julia spazieren und sie kam so ein bisschen auf das Thema und hat gemeint, ja, wie ist das mit deiner Mitfreiwilligen? Geht es dir da wirklich so viel darum, was sie von dir hält? Oder siehst du sie vielleicht auch als Konkurrenz? Und die Frage hat mich schon vor dem Seminar sehr viel beschäftigt. Weil ich glaube, gerade in so einer Identitätsfindungsphase, wo ich mich gerade befinde, ist das eine Frage, die ich mir oft stelle, einfach weil ich auch sehr viel reflektiere an Reaktionen, wie andere Menschen mir gegenüber sich verhalten. Aber eigentlich geht es ja dann darum, was ich mir wünsche, für wen halten die Leute mich. Das ist halt dieses, auch gerade wenn ich neue Leute kennenlerne oder wir neue Leute kennenlernen, haben wir oder zumindest ich ja ein Bild im Kopf, okay, so möchte ich rüberkommen, das ist förderlich für mich oder ich möchte gemocht werden. Ich glaube, an dem grundsätzlichen Bedürfnis zu gefallen, ist nichts falsch und ist es auch gut für unser Zusammenleben, sich da ein bisschen anzupassen. Aber ich merke auch immer wieder, dass ich eine sehr, sehr klare und festgefahrene Vorstellung davon habe, wie ich rüberkommen möchte. Und dass ich mich dann eben auch individuell an mein Gegenüber anpasse. Und wie es auch anders sein sollte, handelte die Predigt am letzten Sabbat dann von genau der Frage, für wen halten die Leute mich? Und ich habe die Frage gesehen und dachte mir so, ja cool, ne? Wir haben vor 2 Tagen drüber gesprochen. Gefühlt ist das die Frage, die alle paar Stunden in meinem Kopf aufpoppt. Und Julia saß neben mir und hat mich nur so angelacht. Und ich wusste, dass es eine sehr emotionale Predigt auch für mich werden wird. Genau, seitdem gehen mir sehr viele Gedanken durch den Kopf, die ich da auch einfach jetzt noch mit euch teilen möchte. Und viele sind auch eben aus der Predigt, die wir gehört haben. Also ich kann mich zwar nicht mehr an den Namen des Pastors erinnern, aber er hat eine gute Predigt gehalten. Genau, es mag erstmal negativ klingen, dass wir oder ich immer wieder möchte, mag, dass mein Gegenüber mich gut findet und mich auf eine bestimmte Art und Weise sieht. Für mich ist das auch ein bisschen immer selbst damit verbunden gewesen, schwach zu sein, so, wenn, und nicht der Dominante in der Beziehung zu sein. Wenn ich mich danach richte, was mein Gegenüber gerade für Präferenzen hat und die natürlich auch dann im Gespräch aufzeigen möchte. Doch auf der anderen Seite ist eben meiner Meinung nach auch richtig und normal, sich Gedanken darüber zu machen, wie wir auf andere wirken und was sie in uns sehen. Wie ich schon gesagt habe, ich finde es enorm wichtig für unser Zusammenleben, dass wir aufeinander zugehen, aber es muss eben gleichermaßen passieren. Und das ist sehr wichtig, glaube ich, sich für die Thematik im Hinterkopf zu halten. Aber wie es auch in der Predigt gesagt wurde, Jesus war es auch nicht egal, was andere von ihm gehalten haben und wofür sie ihn halten. Der Predigttext, falls jemand mitlesen möchte, stand in Matthäus 16 ab dem Vers 13. Und genau, er fragt die Jünger in dem Kontext, für wen halten die Leute mich, den Menschensohn? Und im darauffolgenden fragt er die Jünger, für wen haltet ihr mich? Und natürlich fällt uns, ich glaube, ich habe es hier extra so geschrieben, auch auf, dass er die Antwort eigentlich schon mitgibt. Da steht, für wen halten die Leute mich, den Menschensohn? Mein Papa hat gestern gesagt, wie wenn ich die Bundeskanzlerin wäre und fragen würde, für wen halten die Leute mich, die Bundeskanzlerin? Genau deswegen macht Jesus schon mit dieser Fragestellung eigentlich seinen Selbstanspruch deutlich und fragt aber trotzdem. Und das ist der für mich sehr springende Punkt und wichtige Punkt. Denn Jesus weiß im Gegensatz zu mir ganz genau, wer er ist und äußert diesen Anspruch auch, passt sich auch in dem Moment nicht an und ist unveränderlich. Und damit eckt er an. Und das ist ja das, was ich eigentlich immer vermeiden möchte. Für viele Menschen ist diese Radikalität in dem Moment abstoßend und ein Problem. Aber dennoch fragt Jesus jeden Einzelnen von uns, wer bin ich für dich? Und ich glaube, es ist sehr wichtig, ja, wer ist Jesus für dich? Weil das deine Beziehung mit Jesus immer wieder neu beeinflusst. Denn anders als mein Bedürfnis, meinem Gegenüber zu gefallen, wünscht sich Jesus, dass er dir persönlich gefällt, damit du ihn annehmen kannst und dass er dich errettet. Es geht nicht darum, dass er sich verändert, um dir zu gefallen. Er wünscht sich einfach, dass wir diese Annahme haben und dass wir erkennen, was er für uns getan hat. In Matthäus 16, Vers 14 wird dann nochmal die Frage, die ich eben schon angesprochen hatte, aufgegriffen. Für wen halten mich die Leute? Da wird deutlich, wie unterschiedlich die Meinungen über Jesus sind. Und das baut so ein bisschen auf die zweite Frage auf, weil Jesus dann die Jünger fragt, für wen haltet ihr mich? Und dabei bleibt er eben unveränderlich, obwohl es ihm nicht egal ist, was jeder Einzelne von uns von ihm hält. Und davon kann ich mir, glaube ich, eine riesige Scheibe abschneiden, weil mir ist es nicht egal, was die Menschen von mir denken, aber im Endeffekt darf ich mich dafür trotzdem nicht verändern, gerade in wesentlichen Punkten. Genau, Jesus kriegt von Petrus die Antwort auf die Frage, wofür ihn die Jünger halten. Und Petrus antwortet, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ich finde, das ist eine Antwort, die sehr signifikant ist und die wurde auch in der Predigt sehr stark unterstrichen, weil Petrus damit Jesus Selbstanspruch bestätigt. Und das tut er ja nicht aus sich heraus, sondern durch den Glauben, den Gott ihm geschenkt hat. Und im darauffolgenden wird Petrus von Jesus zum Felsen, auf dem er seine Gemeinde gründen möchte, getauft. Und ich finde, in dem Punkt dürfen wir einfach dafür beten, dass Gott uns diesen Glauben schenkt und dass wir für ihn lebendige Steine in seinem Reich Gottes sein dürfen, weil wir das nicht aus uns heraus können und weil Gott immer wieder derjenige ist, der uns die Stärke und den Glauben und auch die Klarsicht schenkt, Gott anzuerkennen. Und das ist einfach meiner Meinung nach mega wichtig, dafür zu beten und immer wieder Gott darum zu bitten, weil der Alltag das auch so oft wieder in den Hintergrund rückt. Diesen Gedanken habe ich für mich in meine Vorbereitung für meinen Freiwilligendienst mitgenommen. Denn ich kann ehrlich gesagt so vorbereitet und so offen wie nur möglich sein und in dieses Auslandsjahr gehen und trotzdem das Gefühl haben, dort sinnlose Arbeit zu leisten. Mal ganz davon abgesehen, dass ich ja da eigentlich nicht primär hingehe, um Arbeit zu leisten, sondern um selbst zu lernen. Es kommt aber darauf an, ob ich mich von Gott in den einzelnen Momenten einsetzen lasse und von ihm leiten lasse und als lebendigen Stein des Reich Gottes benutzen lasse. Wir haben das Privileg, Jesus zu kennen und schon mit ihm zu leben, im Vergleich zu sehr, sehr vielen anderen Menschen auf diesem Planeten. Und für mich bringt es auch eine gewisse Verantwortung mit, die wir davon ableiten können. Denn durch uns haben andere Menschen die Möglichkeit, Gott zu erkennen und zu erkennen, dass nur weil die Kirche vielleicht ein sehr negatives Bild in der Gesellschaft hat, Gott nicht gleich negativ ist und dass er für jeden von uns gekommen ist. Ich darf auch die Möglichkeit sein, für andere Menschen erstmal mit dem Glauben anzuecken und dadurch vielleicht Gott kennenzulernen und mit ihm konfrontiert zu werden und vielleicht neugierig zu werden. Und ich finde, das ist eine sehr große Möglichkeit, die wir haben, eben durch unseren Lebensstil bei anderen Leuten einen Eindruck zu hinterlassen und Fragen zu hinterlassen. Und der muss auch nicht zwangsläufig immer nur gefallen. Gott hat große Pläne mit jedem Einzelnen von uns und ob man dafür jetzt unbedingt ans andere Ende der Welt reisen muss, sei jetzt mal so dahingestellt. Aber wir dürfen uns, egal wo wir sind, in unserer Identität als Kinder Gottes sicher wissen und wir dürfen lernen, dass es in Ordnung ist, anzuecken mit anderen, aber auch mit unserem eigenen Idealbild, das wir vielleicht von uns selbst haben, was wir ohnehin nie hundertprozentig erfüllen können. Und ich möchte für mich und auch euch anderen sagen, dass es sehr wichtig ist, das auch sich im Alltag immer wieder bewusst zu machen. Ich darf anecken und ich muss nicht gefallen und ich darf auch mich in der Identität als Gottes Kind sicher wissen und das auch als alltägliche Botschaft zu jedem Menschen hinaustragen. Letztlich ist die Frage, will ich mich von Gott als Teil seines Reiches einsetzen lassen? Und dann kommen wir eigentlich zurück zu der Frage, für wen hältst du dich selbst dann? Ja, ich möchte uns kurz Zeit geben, darüber nachzudenken und dann werde ich mit einem Gebet schließen. Ja, Papa, ich danke dir dafür, dass wir uns in unserer Identität sicher sein dürfen, dass wir deine Kinder sind und dass du uns tagtäglich begleitest und auch wenn wir uns mal fern von dir spüren, du uns immer wieder zu dir ziehst, wenn wir deine Nähe suchen und ehrliche Reue verspüren über das, was wir verbockt haben. Ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass wir lernen, uns nicht zu verstellen und Abstriche zu machen, gerade was unseren Glauben an dich, Jesus, anbetrifft. Ich bitte dich, dass wir ein Zeugnis sein dürfen in unserem Alltag und auch um Bewahrung in dem Zuge. Ich bitte dich, dass wir zusammen uns unterstützen dürfen, weil wir eine Gemeinde sind und immer wieder neu voneinander lernen können und uns darin bestärken können, wie großartig und gut du bist und wie bedingungslos deine Liebe ist und wie gut es tut, alte Lasten vor dir abzulegen. Ich bitte dich jetzt auch um einen gesegneten Sonntag, dass jeder von uns hier rausgeht und dich in die kommende Woche mitnimmt und deine Gegenwart spüren darf. Und ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir dafür, dass deine Liebe so groß ist und du jeden Einzelnen von uns erlöst hast, für jeden Einzelnen von uns gestorben bist. Und alles andere würde ich gerne in das Vaterunser legen. Wir stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.